Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet.
Im Internet
unter www.citychurch.de.
Der aufmerksame Wiederholungstäter in Sachen Christoph Schmitter Predigten über sich ergehen lassen, dem dürfte aufgefallen sein, dass ich immer mal wieder einen Autor zitiere, den ich einfach liebe. Man sieht ihn hier oben. So langweilig er auch aussieht. N.T. Wright, das T steht für Tom, für was N steht, weiß ich nicht mehr, Nicholas oder so, ist ein fabelhafter theologischer Denker, und das Schöne bei ihm ist, es ist kombiniert mit, er ist gleichzeitig ein brillanter Schreiber. Und darum beginne ich mit einem Auszug aus seinem Buch, Warum Christ seinen Sinn macht. Langweiliger Titel, langweiliges Cover, aber im Moment mein Lieblingsbuch. Und zwar aus dem 9. Kapitel, überschrieben mit Gottes Lebensatem. Ich habe gerade das Fenster geöffnet. Draußen ist ein herrlicher Frühlingsmorgen. Durch den Garten weht eine frische Brise. In der Ferne hört man ein Feuer knistern. Die Bauern verbrennen einige unnütze Überbleibsel des Winters. In der Nähe des Weges hinunter zum Meer kreist eine Feldlerche über ihrem Nest. Man spürt überall, wie die Schöpfung ihr winterliches Kleid abwirft und sich auf einen Ausbruch neuen Lebens vorbereitet. Das sind alles Bilder, ich habe sie übrigens nicht erfunden, die die ersten Christen benutzten, um etwas zu beschreiben, was einerseits so seltsam wie die Story von Jesus war, andererseits so real wie ihr eigenes Leben. Sie sprachen von einem kraftvollen Wind, der durch ihr Haus wehte und sie erfüllte. Sie sprachen von Feuerzungen, die auf ihnen ruhten und sie transformierten. Aus der alten Schöpfungsgeschichte griffen sie das Bild von einem Vogel auf, der über den Wassern des Chaos schwebt und Ordnung und Leben zur Welt bringt. Wie soll man das Unerklärliche erklären, wenn nicht in einem Ansturm von Bildern aus der Welt, die wir bereits kennen? Und dieses Unerklärliche, für das man Bilder braucht, um es zu beschreiben, Wind, Feuer, der Vogel, die Taube, ist die Himmelskraft, der Geist Gottes. Pfingsten. 75% der Deutschen, habe ich gelesen, wissen nicht, was Pfingsten eigentlich ist und warum sie morgen frei haben, freuen sich aber drüber. Dominik hat vorher die Pfingstgeschichte vorgelesen, diese Ereignisse aus der Apostelgeschichte, die da erzählt werden, an diesem Pfingsttag. Pfingsten ist nicht nur ein christlicher Feiertag, sondern eigentlich auch ein noch älterer jüdischer Feiertag. Und um die Bedeutung von Pfingsten zu verstehen für uns, hilft es zu wissen, was eigentlich die Juden an diesem Tag feierten. Ich möchte die ersten Minuten benutzen, um das Pfingstfest so ein bisschen in seinen historischen Rahmen einzufügen. Oder besser gesagt in die Geschichte, in den Rahmen der Geschichte Gottes mit den Menschen. Also, das jüdische Pfingstfest, das Wochenfest, das den hebräischen Namen habe ich auch gelesen, aber wieder vergessen, Shavuot oder so ähnlich, das jüdische Pfingstfest wird 50 Tage nach dem Passafest gefeiert. Und wir setzen mal beim Passafest an. Ich habe hier vor oben so ein paar Chagall-Bilder dabei. Das wäre ein Bild von Marc Chagall zum Passa, beziehungsweise zu dem, was am Passafest gefeiert wird. Das Passafest ist nämlich das Fest, wo sich das jüdische Volk erinnert an den großartigen Auszug aus Ägypten, die Befreiung aus der Sklaverei. Deswegen habe ich mal da oben das Wort Befreiung dazu geschrieben. Passafest erinnert an Befreiung. Das große jüdische Ereignis der Geschichte, das große Fest. Freiheit, Befreiung. Die Menschen flohen damals unter der Führung des großen Mose durch die Wüste und sie kommen dann an den Berg Sinai, 50 Tage später. Und dort, das ist jetzt das zweite Bild, schließt Gott einen Bund mit diesem Volk, mit diesem jüdischen Volk und gibt ihnen das Gesetz. Die 10 Gebote, aber auch mehr als das. Ups. Also das Volk, könnte man sagen, erhält Weisungen von diesem Gott, der es befreit hat, die dem Volk helfen sollen, nun wirklich als dieses Volk Gottes zu leben, das Leben zu gestalten, einen Lebensstil als Volk Gottes zu führen. So, das feiern die Juden an Pfingsten. Die Gabe der Tora, dieser erste Teil der hebräischen Bibel, diese Weisung Gottes nennt man Torah. So, jedenfalls ist das ein Aspekt dessen, was die Juden an Pfingsten feiern. Es ist auch das Erntefest irgendwie nach der ersten Getreideernte und so. Also, Passafest, Befreiung aus der Gefangenschaft. Pfingsten, Gott gibt sein Wort, seine Torah, seine Lebensweisung, die ermöglicht, als Gottes Volk zu leben. So, ich weiß nicht, ob ihr schon die Parallelen erkennt zur christlichen Story. Nun, während einem Passafest, einem bestimmten Passafest im Jahre 33 ungefähr nach Christus, liegt ein Jude, einer dieses Volkes, in einem Grab, den man am Vorabend des Passafestes hingerichtet hat. Ich habe da wieder ein Chagall-Bild gefunden. Das Volk feiert also die Befreiung aus Ägypten, aus der Sklaverei, und bei diesem Fest schwang immer die Hoffnung mit, irgendwann wird Gott das wieder tun. Irgendwann wird Gott uns wieder befreien. Gedacht in dieser Zeit vor allem an die Römer, die das Volk gerade besetzten. Irgendwann wird er wieder Ketten sprengen, Menschen befreien, Unterdrückung beenden, Gerechtigkeit aufrichten. Irgendwann wird er wieder den Sieg über das Böse erringen. So. Und während diesem Fest liegt ein Toter im Grab, der vorher gesagt hatte, ich werde mein Leben geben als Lösegeld für eure Befreiung. Das sind ein bisschen meine Worte. Wie euch damals bei der Befreiung aus Ägypten das Blut eines Lammes gerettet hat. Ich kann es, wer die Geschichte nicht kennt, ich kann das jetzt nicht ganz, habe keine Zeit, das zu erklären, aber da spielt ein Lamm und sein Blut auch eine Rolle bei dieser Passa-Geschichte. Wie das damals war, so wird euch mein Blut befreien. Jesus stirbt während dem Passafest oder kurz davor, um exakt das zu tun, worauf ein Jude eigentlich wartet, wenn er das Passafest feiert. Befreiung zu bringen und den Kampf gegen das Böse zu gewinnen. So, einen Tag später, so behaupten die Christen, sei dieser Jesus, dieser Tote auferstanden, Ostern. Also Passa und Ostern liegen mehr oder weniger parallel. Und jetzt gewinnen seine Nachfolger dann Hoffnung, meine Güte, wird jetzt die Befreiung kommen, ne? Wirst du jetzt die Römer aus dem Land, kommt jetzt endlich das Reich Gottes, so? Und Jesus antwortet darauf nicht so richtig direkt, er weicht den Fragen so ein bisschen aus und er sagt, das ist der Text von letztem Mal, wer sich noch erinnert, die Lesung von letztem Mal, er sagt, sie sollen warten. Er sagt, Gott wird euch nicht hängen lassen. Er sagt, schon bald wird Gott sein Reich aufrichten und ausbreiten. Durch sie. Und dann verschwindet er und sie haben ihn nie wieder gesehen. 50 Tage nach Passa oder Ostern feiern die Juden Pfingsten. Also das Fest der Tora. Ne? Gott gibt sein Gesetz, seine Weisung, den Lebensstil als Volk Gottes leben zu können. Also wieder ein Fest in Jerusalem und jetzt geschieht, was man nur mit Bildern ausdrücken kann. Leider hat Chagall irgendwie nichts über Pfingsten, deswegen habe ich an irgendein anderes uraltes Bild. Du kannst ruhig ein bisschen das Licht runter machen, dass man das mal kurz sieht. Das gefällt mir ehrlich gesagt nicht so gut, aber na gut. Aber irgendein Bild braucht dich ja da. Also, die Himmelskraft besucht diese kleine Gruppe Juden, die sich damals noch nicht als Christen verstanden. Und was geschieht? Eigentlich etwas Ähnliches wie damals am Berg Sinai. Dort kommt Mose von einer Begegnung mit Gott herunter und bringt den Lebensstil mit, die Weisung, wie man als Volk Gottes lebt. Und so kommt jetzt Jesus in Form seines Geistes wieder in der Himmelskraft, um nach der Befreiung nun auch die Möglichkeit mitzubringen, als Volk im Reich Gottes zu leben. So, nicht indem man Steintafeln liest und sich danach richtet, sondern indem etwas passiert, was ein jüdischer Prophet schon lange vorher angekündigt hatte. Ich lese aus Jeremia. Gebt Acht, also ich versuche so ein bisschen die christliche Geschichte in der jüdischen zu verankern. Ich hoffe, ihr kriegt das mit. Gebt Acht, sagte der Herr, die Zeit kommt, da werde ich mit dem Volk von Israel und dem Volk von Juda einen neuen Bund schließen. Er wird nicht dem Bund gleichen, den ich mit ihnen, ihren Vorfahren, geschlossen habe, als ich sie bei der Hand nahm und aus Ägypten führte. Diesen Bund haben sie gebrochen, obwohl ich ihnen doch ein guter Herr gewesen bin. Der neue Bund, den ich dann mit dem Volk Israel schließen will, wird völlig anders sein. Ich werde ihnen mein Gesetz nicht auf Steintafeln, sondern in Herz und Gewissen schreiben. Ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein, sagt der Herr. Niemand muss dann noch seinen Nachbarn belehren oder zu seinem Bruder sagen, lerne den Herrn kennen. Denn alle werden dann wissen, wer ich bin, von dem Geringsten bis zum Vornehmsten. Das sage ich der Herr. Also erkennt ihr die Parallelen? wie die jüdische, alte jüdische Geschichte weitergeht, wie sich eigentlich, sage ich als Christ, die jüdischen Hoffnungen erfüllen in dieser Jesus-Story oder an Pfingsten. So haben es jedenfalls die Christen verstanden und irgendwie auch nicht so richtig verstanden, warum im jüdischen Volk so wenige das auch sehen. Und dann entstand da diese Trennung so nach und nach zwischen Judentum und Christentum. Die Parallelen. Seht ihr, dass man die jüdische Story eigentlich kennen muss, um die christliche zu verstehen? Und das ist eigentlich auch logisch, weil beide Stories haben denselben Autor. Eigentlich ist es eine Geschichte, nicht zwei. An Pfingsten behaupten die Christen, verschenkt Gott sein Wesen, seinen Willen, seinen Geist, damit die Menschen als sein Volk leben können. Nicht, dass dieser Geist Gottes vorher nicht da gewesen wäre, das wäre ein Missverständnis. Aber jetzt weitet sich die Handlung der Story sozusagen sehr. Der Himmel gehört nicht länger nur denen, die damals aus Ägypten befreit wurden oder die Nachfahren dieser Leute sind und die Gesetze vom Sinai halten, sondern der Himmel berührt die Erde von nun an in jedem, den Christus befreit hat und in dem etwas von Christus, in Christi Wesen lebt. So. Nicht indem man steinerne Gesetze hält, sondern indem das Herz sich verändert. Okay. So viel mal, um die Pfingstgeschichte in die christliche Story in der jüdischen zu verankern. Jetzt gucken wir uns das Ereignis ein bisschen an, kurz. Pfingsten, was Dominik da vorgelesen hat, ist ja eigentlich ein Kommunikationswunder, ne? Sehr merkwürdige Ereignisse, nicht nur merkwürdige Völkernamen, die da genannt wurden, sondern auch merkwürdige Ereignisse, gebe ich zu, Lichterscheinungen, Windböen oder etwas Ähnliches. In der Rückschau haben die Christen diese Überschneidung von Gottes Welt und ihrer Welt als etwas beschrieben, was sehr auffühlend war, etwas Unbeschreibliches, auch etwas Unübersehbares. Verständlich, wenn der Himmel uns nahe kommt, dann verursacht das unter Menschen manchmal Aufgeregtheiten. Manchmal auch ein bisschen Überspanntheiten. Also wir sollten nicht von jeder Aufgeregtheit gleich zurückschließen, hier ist wohl auch Gottes Geist am Werk. Es gibt Wunder und es gibt Massenhysterie. Beides verwechselt man manchmal leicht. Und manchmal ist auch der Himmel, berührt der Himmel die Erde auch ganz still und leise und trotzdem kraftvoll. Aber hier war es etwas, was man nicht übersehen konnte, wenn man dabei war. Wenn man jetzt mal hinschaut, so merkwürdig die Ereignisse sind, okay, was passiert denn eigentlich so, die Punkte? Was ist denn das eigentlich, was die Himmelskraft für eine Auswirkung hat? Denn es geht dabei nicht darum, dass irgendwas Spektakuläres passiert, sondern mehr, was ist die Auswirkung? Dann kann man sagen, was da geschieht ist, Menschen verstehen Menschen, die sie eigentlich sonst nicht verstehen. Also Grenzen werden überwunden, Gräben werden zugedeckt, Mauern werden abgerissen. Absolut entscheidend. Ich glaube, man darf das auch ein bisschen symbolisch hören. Nicht, dass es nur ein Symbol war, aber das ist genau das, was an Pfingsten passiert. Mauern werden eingerissen, dass sich das Ding ausbreitet. Also Menschen verstehen Menschen, die sie normalerweise nicht verstehen. Das Zweite, Menschen erkennen Gott, wie sie ihn bisher nicht erkannten. Es scheint, wie wenn einer ein Fenster auftut zu einer anderen Welt. Bisher hatten sie Jesus und den konnte man anfassen und verstehen oder manchmal auch gar nicht verstehen, aber und dann sitzen sie ein bisschen allein da und wissen nicht weiter und jetzt passiert etwas, dass sie plötzlich irgendwie einen Zugang zu Gott bekommen auf eine neue Weise. Menschen erkennen Gott, wie sie ihn bisher nicht erkannten. Und das Dritte, Menschen haben plötzlich Mut, die Message von diesem Gott zu verbreiten. Sie reden vom Himmel. Und tatsächlich, die Himmelskraft ist der Kirche gegeben, damit das, was Jesus angefangen hat, weitergeht, sich über die Welt ausbreitet, die Menschen erreichen kann. So, es geht darum, dass die Botschaft davon, dass Gott diese Welt zurückgewinnen will, dass die sich ausbreitet, kommuniziert wird. Jesus kannte Gott wie kein anderer vor ihm und nach ihm und er redete von Gott wie ein anderer vor ihm und nach ihm. Durch ihn kam der Himmel ganz nah. Aber ein Stück weit sollen vom Geist erfüllte Menschen dieselbe Funktion haben. Exakt dasselbe tun. Die geisterfüllte Kirche soll genau denselben Auftrag erfüllen. Den Himmel auf der Zunge tragen. den Menschen Gottes Nähe zeigen. So, ihr habt vielleicht schon mit Schrecken gedacht, heute gibt es keinen Videoclip. Doch, heute gibt es sogar zwei. Heute wird Danny DeVito fast Wichtigeres sagen als ich. Wir schauen jetzt einen kleinen Clip an aus einem Film, der sehr unbekannt ist, finde ich. The Big Kahuna. Danny DeVito in Höchstform, finde ich. Die Handlung, drei Vertreter einer Firma, die irgendwie Schmiermittel verkaufen, sind einige Tage zusammen in einem Hotel und ihr Auftrag ist, hier Kontakte herzustellen, um ihr Produkt loszuwerden. So. Der ganze Film spielt nur in diesem Hotelzimmer. Wenig Handlung, viel Dialoge und einen dieser tiefen Dialoge hört ihr jetzt. Seht ihr auch.
Ich denke in letzter Zeit auch an viele andere Dinge.
Tja, Phil, wenn dich was belastet, dann raus damit. Es ist nicht gut, die Dinge gären zu lassen. Worüber genau hast du denn so nachgedacht?
Das Leben.
Das Leben?
Und den Tod.
Oh, nicht du auch noch. Warum denken auf einmal alle über Leben und Tod nach? Geht hier irgendwas vor, das ich wissen sollte und das mir keiner erzählen will? Irgendwelche Sonnenflecke oder was?
Oder kommt eine neue Pestwelle, die uns alle auslöschen wird?
Seltsame Dinge passieren.
Nein, tun sie nicht. Außer steht was darüber in der Zeitung. Wenn Jesus zurückkommt, muss er zwei Tage vorher Bescheid sagen, damit Platz auf der Titelseite ist.
Ich habe auch über Gott nachgedacht. Ich frage mich...
Über Gott?
Ja.
Worüber genau?
Ich weiß auch nicht. Hast du denn noch nie über Gott nachgedacht? Niemals?
Naja, schon. Jeder denkt doch ab und zu mal über Gott nach, aber manche verweilen nicht dabei. Verstehst du? Das hat seinen Platz. Ich glaube, was ich glaube.
Und was ist das?
Woher soll ich das wissen?
Als ich ein Kind war, hatte ich einen Traum über Gott. Ich habe geträumt, dass er sich in einem Schrank versteckt. Mitten in einer ausgebrannten Stadt. Diese Stadt war vom Feuer zerstört. Durch eine Art Explosion. Und mittendrin stand ein Kleiderschrank. Der stand mitten in der Verwüstung. Und ich bin drauf zugegangen und habe die Tür geöffnet. Und innen drin war Gott. Er hatte sich versteckt. Ich weiß noch, er hatte den Kopf eines Löwen. Aber ich wusste, es war kein Löwe. Es war Gott. Und er hatte Angst. Und ich gab ihm die Hand, um ihn aus dem Schrank zu führen. Und ich sagte, hab keine Angst, Gott. Ich bin auf deiner Seite. Und da standen wir dann. Und hielten unsere Hände und blickten hinaus über die Zerstörung. Es war gleich nach Sonnenuntergang. Ich weiß nicht wieso, aber ich habe immer schon so ein nagendes Gefühl, dass ich eine Berufung hier auf der Erde habe.
Eine Berufung?
Ja.
Was für eine Berufung?
Keine Ahnung.
Ich werde dir sagen, was deine Berufung ist. Deine Berufung ist die gleiche wie meine. Eine Verbindung... zwischen zwei Parteien zu sein.
Beunruhigen dich solche Dinge nicht?
Was meinst du, Träume?
Fragen nach Gott.
Ich denke mir, weißt du, ich erfahre es früher oder später. Mir darüber Gedanken zu machen, wird auch nichts ändern. Wozu also schlaflose Nächte verbringen? Ich krieg sowieso zu wenig Schlaf.
Aber du machst dir trotzdem Gedanken.
Ich bin ein Mensch, Phil.
Ich weiß.
Könnte es sein, dass es so etwas gibt? Eine Berufung, eine Art Mission. Etwas vom Himmel auf die Erde zu bringen, ein Mensch zu sein, durch den Gott diese Welt betreten kann. Also niemand, der die Szene anschaut, denkt dabei an Pfingsten, ne? Eigentlich. Aber eigentlich ist das genau der Grund des Kommens des Heiligen Geistes, Menschen eine Tür zu öffnen zur Welt des Himmels. Ich sage jetzt mal so, Gespräche über Gott anzuzetteln. Wenn es so wäre, dass Menschen eine Art Berufung haben, ich sage mal, dass wir eine Art Berufung haben, und wenn der Geist Gottes genau das ermöglicht, Kommunikation über Gott, über das Leben, über den Tod, und zwar nicht nur einfach reden über, sondern dann auch Kontakt kriegen mit. Wie könnte das geschehen? Und dazu habe ich jetzt noch drei Punkte. Wie könnte das geschehen? Kommunikation. Wie kann das geschehen, den Himmel auf der Zunge zu tragen? Das Erste, was mir einfällt, wir müssten wissen, wovon wir reden. Wir müssten den Himmel kennen. Wir müssten den Himmel kennen, wenn wir ihn auf der Zunge tragen wollen. Fragen nach Gott haben viele. Die Frage ist, gibt es irgendwie auch Antworten? Und die Christen sollten an dieser Stelle nicht zu schnell Ja denken. Eigentlich, wenn ein Mensch sagt, ich kenne Gott, dann ist das eine ziemlich gewagte These, eine merkwürdige Aussage. Ich meine, wir reden über Gott. Wer kann Gott erfassen? Wer kann beschreiben, wie Gott ist? Wer kann verstehen, warum er so handelt oder so oder gar nicht? Oder? Also, manche Christen tendieren ein bisschen dazu, unüberlegt Gott klein zu machen, indem sie sich der Illusion hingeben, zu glauben, sie wüssten, wie Gott ist. Ihre theologischen Beschreibungen hätten Gott so weit verstanden, dass man das auf ein paar Punkte zusammendampfen kann, auf einen Flyer drucken und an Türen verteilen. Ja, man kann Gott kennen. Ich werde auch gleich noch was dazu sagen. Es ist ja auch mein Punkt hier. Aber Gott, das ist mir jetzt das Wichtige, bleibt trotzdem immer auch ein Stück der Rätselhafte, der überraschend doch ganz andere, manchmal, gar nicht mal so selten, auch ein Stück weit der Verborgene, der Geheimnisvolle. Wenn Gott wirklich Gott ist und wir versuchen, ihn zu kennen, ihn zu erkennen, dann ist das, das Bild habe ich jetzt auch von Andy Wright geklaut, dann ist das, als ob du in die Sonne schauen willst. Du siehst sie, mach das mal, aber du erblindest eigentlich sofort. Es wird sofort dunkel. So ungefähr ist es, wie Gott erkennen zu wollen. Wir sollten also nicht so tun, als ob unser kleines Christengehirn irgendwann Gott begriffen hat und jetzt haben wir ihn auf der Zunge und können ihn verkündigen. Das macht uns eher ein bisschen lächerlich. Und spätestens, wenn Dinge passieren, die nicht zu diesem kleinen Bild von Gott passen, wird man nämlich Gott über Bord werfen. Weil es nicht mehr passt. Weil Gott, so wie wir ihn denken, nicht mehr zu unseren Fragen passt. Ich finde es besser zu erkennen, Gott zu kennen und Fragen zu haben, gehört zusammen. Oder mit Fragen zu kämpfen. Also wenn du irgendwann keine Fragen mehr hast an Gott, dann musst du anfangen, dir Gedanken zu machen. Dann glaube ich, dass dein Bild von Gott ein schönes ist, aber nicht der Realität entspricht. So, aber man kann Gott kennen. Und das ist exakt das, was die Himmelskraft in uns bewirken will. Als Jesus die Himmelskraft ankündigte, nannte er ihn an einer Stelle oder an mehreren Stellen, aber es ist nur ein Begriff, den er braucht, den Geist der Wahrheit. Und er sagt, er wird euch die Augen öffnen. Er wird euch helfen, in die Sonne zu schauen. Ja? Er wird euch in die Wahrheit hineinleiten. Weniger er wird sie euch erklären, sodass ihr sie logisch versteht. Er wird euch da reinleiten. Er wird über Gott zu euch reden. Und das ist mehr eine Form von Kennen, die nicht dasselbe ist wie Verstehen, sondern mehr wie Lieben. Das hebräische Wort für Erkennen ist dasselbe wie für Geschlechtsverkehr. Also intimes Zusammensein und nicht verstehen und beschreiben können. Ich will damit nicht sagen, dass man nichts über Gott beschreiben kann und nichts von ihm verstehen kann. Ne? Aber erkennen ist etwas anderes. Es ist mehr wie lieben, weniger wie verstehen. Paulus sagt, der Geist Gottes, die Himmelskraft, bezeugt unserem Geist, unserer Seele, meinem Verstand oder was, dass wir Kinder Gottes sind. Gott kennt mehr als Vater und Kinder, aber Kinder verstehen ihren Vater nicht immer. Lauf mal so durch die Welt, lauf mal so durch die Welt mit diesem Gedanken, Gott hat in mir angedockt und in mir flüstert etwas dauernd vom Himmel. In mir ist Gottes Stimme zu finden. Ich denke nicht, dass Gott sich in einem Schrank versteckt hat, ne, und Angst hat, aber das Bild ist so schlecht nicht. Also Gott ist vielleicht tatsächlich ein bisschen versteckt, aber viel näher, als wir dachten. Mitten in einer ziemlich chaotischen oder wie in diesem Traum zerstörten Welt. Und er ist da und man kann ihn irgendwie an der Hand nehmen. So. Lauf mal mit diesem Gedanken durch die Welt. Und wenn du das Gefühl nun gar nicht hast, dass Gott irgendwie in dir, dann liegt es vielleicht daran, dass du ihn noch überhaupt nie reingelassen hast. Wichtig, dieser Geist Gottes, der uns helfen will, Gott zu kennen, der redet immer von Jesus. Wenn er von Gott redet. Das behaupte nicht ich, das hat Jesus selbst behauptet. Dieser Geist wird euch immer zu mir lenken. Also sozusagen, das, was man von Gott wissen kann, oder mehr als Jesus von Gott gezeigt hat, mehr kann man über Gott nicht sagen. Deswegen ist es immer Christus, den der Geist Gottes uns zeigen möchte. Und Jesus war auch oft geheimnisvoll, unerklärbar manchmal, aber nah. Den Himmel auf der Zunge, also erstens, wir müssen den Himmel kennen. Das zweite, da muss man ja sich fragen, okay, was ist eigentlich die Message? Was haben wir eigentlich zu sagen? Danny DeVito weiß es ja auch nicht so recht. Er sagt, ich weiß es nicht, was meine Mission ist. Er ahnt irgendwas, aber er weiß es nicht. Was ist die Message, die Gott durch dich, durch die Kirche seit Pfingsten in die Welt bringen will? Was ist die Message? Man könnte jetzt sich die Petrus-Predigt anfangen. Dominik hatte gerade so den ersten Satz gelesen, dieser Predigt, da kommt eine lange Predigt. Von Petrus an die Leute, endlich ist er mutig. Er erzählt in kurzen Zügen die Story von Jesus, von seinen Taten, seinem Sterben, von dem wieder ins Leben zurückkommen. Und er behauptet kühn, Leute, dieser Jesus ist Herr der Welt. Das muss man an einem religiösen Fest im jüdischen Jerusalem erstmal so rausposaunen. Das in etwa war seine Message von Petrus damals. Man könnte auch sagen, okay, die Message ein bisschen genauer, schauen wir, was Jesu Message ist, war, dass dieselbe wird doch wohl unsere sein. Was war Jesu Message? Eingedampft, Gott kommt in die Welt mit einer Mission sozusagen, er will die Welt verändern, er will sie zurückgewinnen, also ändert euer Leben. Vertraut diesem Gott. Das löste Hoffnung aus, okay, das Leben kann sich auch verändern, es muss nicht so bleiben, wie es ist, die Dinge können sich ändern, Gott liebt uns viel zu sehr, als dass er uns so lassen will, wie wir sind. Und Jesu hatte auch oft in seiner Message Forderungen, ne? Setzt euch für Gerechtigkeit ein, liebt euren Nächsten, hört auf mit dem, was euch kaputt macht. Alles das könnte man beschreiben, wenn man sich fragt, okay, was ist eigentlich die Message? Ich möchte aber heute nicht so viel Schwerpunkte auf die Inhalte der Message legen, oder eigentlich gar keinen mehr, das war's jetzt schon. Das machen wir ja oft hier. Ich möchte mehr etwas anderes betonen. Die Message, ich glaube, das ist das, was Pfingsten sagt. Die Message bist eigentlich du selbst. Jedenfalls wäre so die Idee von Pfingsten. Der Geist Gottes macht dich zu einem Menschen, in dem sich Himmel und Erde berühren. Und darum ist nicht das, was du sagst, die Message, sondern das, was du bist. Das, was du tatsächlich lebst. Deswegen war mir am Anfang die Verbindung wichtig von dem jüdischen Pfingsten, wo Gott seinen Lebensstil seinem Volk ermöglicht. Und dann Pfingsten, wo es heißt, unser Leben soll sich nicht mehr an Gesetzen ausrichten, sondern an einem veränderten Herzen. Danny DeVito in diesem Film. Ich zeige euch gleich noch eine Szene. Ich finde, dieser Mensch ist das, was er den Menschen, den er da spielt, ne? Nicht von DeVito selbst, keine Ahnung, wie der so drauf ist, aber den Menschen, den er da so spielt, ist eine Botschaft an sich. Sein Wesen, sein Charakter, auch sein Suchen kommt vielleicht jetzt in diesem kleinen Clip nicht zum Ausdruck, in dem gleich folgenden schon. Und das Umgekehrte ist furchtbar. Also, Leute, die christlich reden, aber irgendwie bist du immer gerne woanders, als sie sind. Ja, also Leute, die du eigentlich nicht wirklich so gern, was ist wenig finden? Naja, wenig ist ekliger als ein Mensch, der vom Himmel redet, aber irgendwie nach Hölle riecht. Oder der vom Leben redet und irgendwie schon tot wirkt. Aber ein Mensch, der einen Funken von Gott in sich trägt, ja, von Himmel erlebt hat, von der angefangen hat zu glauben, ein Mensch, der vielleicht von 100 Fragen, die er hat, nur eine beantworten kann. Und das ist vielleicht die, ist Gott nah oder weit weg? Er sagt, okay, darüber weiß ich, das weiß ich. Ich habe ihn erlebt oder so. Ein Mensch, den Gott verändert hat, der ist die Botschaft selbst. Rob Bell sagt, wenn die Leute nur dein Leben hätten, die Leute hätten nur dein Leben und jemand würde sie fragen, ist Jesus von den Toten auferstanden? Was würden sie sagen? Ist er? Trägst du etwas von dieser Auferstehungskraft in dir? Kann man das an dir sehen? Also diese Kraft zur Veränderung oder zur Hoffnung, die von Gott kommt. Siehst du um dich herum Menschen, die verändert werden, wurden? Spürst du, um jetzt diese Bilder wieder zu brauchen, den frischen Wind in deinem Haus? Siehst du die Feuerzungen? Ja? Ist die Himmelskraft etwas, was du nicht im Konfirmandenunterricht gelernt hast, sondern etwas, was für dich vielleicht schwer beschreibbar ist, aber real? Dann bist du die Message. Letzter Punkt. Was bewirkt dann eigentlich wirklich Glaube? Also wenn sich das ausbreiten soll, was bewirkt das eigentlich? Wodurch geschieht das eigentlich, dass ein Mensch plötzlich Gott kennenlernt? Wie kommt die Message an? Was lässt Menschen ahnen, dass der Himmel da ist? Man könnte sagen, vielleicht sind es logische Beweise, dass Gott da ist. Sollten wir die auf der Zunge tragen? Also, für mich ist schon wichtig, dass der Glaube für mich irgendwie sinnvoll nachvollziehbar ist. Deswegen liebe ich dieses Buch auch. Aber wir kommen nicht sehr weit mit Logik im Blick auf Gott. Kaum einer glaubt, weil die Argumente einfach erdrückend waren. Also ich finde, es gibt in dieser Welt mehr Argumente dafür, dass wir allein sind. Deswegen könnte man denken, vielleicht mehr Wunder so irgendwie. Also Erlebnisse mit dieser Himmelskraft, die unübersehbar sind, die ich nicht wegreden kann, die mich überwältigen. Mancher verbindet auch genau das mit dem Geist Gottes. Wunder, Heilung, weinende Madonnen, weggeworfene Krücken, so. Und in der Tat, ich will die Kraft Gottes schon als etwas erleben, was tatsächlich auch, ja, man erleben kann. Und Gebete, die nichts bewirken, zu Recht lassen die uns anfangen zu zweifeln. Auf Dauer. Nur wegen Wundern glauben Menschen auch selten. Auf jeden Fall glauben sie selten wegen Wundern lange. Denn es gibt viel Wunderhaftes in dieser Welt und nicht alles, was zwischen Himmel und Erde Merkwürdigen passiert, hat direkt mit Gott zu tun. Und vor allem sind wir irgendwie als Internetgeneration, wir sind es gewohnt, dass es Illusionen gibt und dass vieles ein Fake ist. Also wegen Wundern, ich glaube nicht, dass Wunder das Ding sind, was Menschen zum Glauben. Man könnte dann auch sagen, okay, Menschen kommen zum Glauben durch Emotionen. Ist ja vielleicht auch manchmal so. Sind es also Gefühle, die Gott glauben lassen? Manchmal verrät uns unsere Sprache. Wir sagen dann, wir hätten Gott gefühlt. Das stimmt dann vielleicht auch. Nur verfliegt der Glaube dann halt oft wieder, wenn das Gefühl verfliegt. Und ich sage euch, dieser Tag wird kommen. Und viele solcher Tage kommen. Was ist es dann? Was ist die Sprache sozusagen der Himmelskraft, die die zu uns redet und zu anderen redet. Wenn nicht Logik, wenn nicht Wunder, wenn nicht Gefühle, jedenfalls, wenn das nicht die eigentlichen Dinge sind. Ich glaube, es ist Liebe. Klingt jetzt ein bisschen sentimental, aber ich glaube, es ist Liebe. Jetzt sagst du, das ist ja auch ein Gefühl, ne? Nee, ich glaube, wenn einem Mensch alles wegbricht, Logik, Erfahrungen, Gefühle, und wenn er dann trotzdem noch glaubt, dann wahrscheinlich deshalb, weil er weiß, da ist immer noch diese Liebe, die mich trägt. Ich verstehe Gott nicht mehr, ich sehe ihn nicht, ich fühle ihn auch nicht mehr, aber ich weiß irgendwie, er liebt mich. Logisch ist das nicht. Ich erlebe es eher, also jetzt meine ich, ja, ich erlebe es eher, wenn ich das glauben kann, als etwas, was mir einfach geschenkt ist. Ich auch nicht genau beschreiben kann, warum glaube ich das? Und dann es glauben zu können, ist dann tatsächlich ein kleines Wunder. Und irgendwie ist es auch sinnvoll. Und es hat natürlich mit Gefühl zu tun. Liebe, das ist das, was, glaube ich, durch dein Leben zu anderen kommen muss, wenn du den Himmel auf der Zunge tragen willst. Liebe. Erleben die Leute in deiner Nähe Gottes Liebe, dann erleben sie eigentlich alles, was sie erleben sollten. So, jetzt kommt der zweite Clip. Nochmal ein Ausschnitt. In diesem Film gibt es nämlich noch eine dritte Rolle. Ein junger, etwas gelackter Typ, Bubi, auch Vertreter dieser Firma. Und er hat eine Eigenart. Er redet von Jesus. Er trägt den Himmel auf der Zunge. Und er redet von der Bibel. Und er tut das ziemlich oft. Und er gerät deshalb in einen Streit mit Larry, diesem, der hier rechts saß. Weil er nämlich, anstatt einen Kontakt mit einem Kunden zu knüpfen, um dann das Produkt loszuwerden, das ganze Gespräch irgendwie genutzt hat, um mit ihm über Jesus zu reden. Und Larry wird darüber ziemlich sauer und die beiden kriegen einen richtigen Streit. Und die Szene, die wir jetzt gucken, ist, nachdem sie sich geprügelt haben und Larry den Raum verlässt. Und Danny DeVito erzählt dem Jungen etwas, was es bedeutet, den Himmel auf der Zunge zu tragen.
Ich möchte dir gerne etwas sagen. Und ich will, dass du genau zuhörst. Weil es nämlich sehr wichtig ist. Der Mann, den wir gerade verjagt haben...
Wir haben niemanden verjagt, Phil.
Der Mann, der gerade das Zimmer verlassen hat, vor ein paar Minuten, ist ein sehr guter Freund von mir. Liegt's daran, dass wir uns beide schon ewig lange kennen? Naja... Es gibt eine Menge Leute, die ich schon lange kenne. Und manche würde ich nicht mal den Hintern von meinem Hund wischen lassen. Andere können machen, was sie wollen. Sie sind mir vollkommen egal. Aber Larry bedeutet mir sehr viel. Der Grund dafür ist, ich kann ihm vertrauen. Ich weiß, dass ich ihm vertrauen kann. Er ist ehrlich.
Ist er ehrlich? Oder ist er nur brutal?
Er ist ehrlich, Bob. Aber auch brutal. Manchmal gehört das zum Ehrlichsein dazu. Es gibt natürlich viele Leute, die brutal sind. Aber nicht ehrlich. Larry ist keiner von denen. Larry ist ein ehrlicher Mensch. Sie sind auch ein ehrlicher Mensch, Bob. Davon bin ich überzeugt, aber irgendwo tief in Ihnen drin strebt irgendetwas nach Ehrlichkeit. Die Frage, die Sie sich stellen müssen, ist, soll das mein ganzes Leben sein?
Was meinen Sie damit?
Es bedeutet, dass Ihre Predigten über Jesus sich nicht unterscheiden von Larrys Predigten über Schmiermittel. Es ist egal, ob Sie Jesus verkaufen wollen oder Buddha. Oder Bürgerrechte, oder wie man ohne Investition Geld mit Immobilien macht. Das macht sie nicht zu einem Menschen. Das macht sie zu einem gewöhnlichen Vertreter. Wenn Sie ehrlich mit jemandem sprechen wollen, von Mensch zu Mensch, fragen Sie ihn nach seinen Kindern. Fragen Sie, was er für Träume hat. Einfach aus Interesse. Aus keinem anderen Grund. Denn sobald Sie versuchen, ein Gespräch zu steuern, ist es kein Gespräch mehr, sondern eine Masche. Und Sie sind kein Mensch, sondern ein gewöhnlicher Vertreter.
Verzeihen Sie mir, wenn ich Ihnen widerspreche.
Wir sprachen vorhin über Charakter. Sie hatten mich danach gefragt. Charakter. Und wir sprachen von Gesichtern. Aber die Frage geht noch viel weiter als das. Die Frage ist, Sie selbst, haben Sie überhaupt Charakter? Und wenn Sie meine Meinung hören wollen, Bob, Sie haben keinen. Aus dem einfachen Grund, weil Sie noch nichts getan haben, was Sie bereuen.
Soll das heißen, ich habe erst Charakter, wenn ich etwas tue, was ich bereuen kann?
Nein, Bob. Ich meine, Sie haben schon reichlich getan, was Sie bereuen sollten. Sie wissen nur nicht, was es war. Erst wenn Sie es bemerken. Erst wenn Sie die Torheit Ihrer Taten erkennen. Und sich wünschen, Sie könnten es nochmal machen. Aber einsehen, dass es zu spät ist. Dann nehmen Sie diese Erkenntnis mit und tragen sie bei sich. Um sich daran zu erinnern, dass das Leben weitergeht. Die Welt dreht sich auch ohne Sie. Sie bedeuten am Ende gar nichts. Dann gewinnen Sie an Charakter. Denn von da an wird die Ehrlichkeit aus Ihnen heraustreten. Sie wird Ihnen ins Gesicht geschrieben stehen.
Ich sage nicht, dass Danny DeVito hier erklärt, wie man von Gott redet, ne? Aber er spricht von Ehrlichkeit, Charakter, also selbst die Message zu sein. Er hat das Wort Liebe auch nicht benutzt. Und trotzdem finde ich, er redet eigentlich davon, dass man erst lieben kann, wenn man sein eigenes Versagen kennt und trotzdem geliebt ist. In der Schlussszene telefoniert DeVito mit diesem Larry. Und er sagt ihn am Telefon, erst ist so eine kleine Pause, und dann sagt er, ich habe dich auch lieb. Ich habe dich auch lieb. Dieser alte Freund, der ein rauer Kerl ist und der schwierig zu lieben ist. So. Liebe weckt Glauben. Liebe ist das, was unseren Charakter ausmachen soll. Und oft kommt es aus dem Erkennen eigenen Versagens und trotzdem geliebt sein. Und dann, glaube ich, entwickeln auch die Worte, die Message, die Story über Jesus, ihre Kraft. Dann transformiert die Himmelskraft uns selbst und Menschen. Und dann entsteht Glaube. Manchmal unerklärlich, wie durch einen frischen Wind, der durch dein Haus fegt, wie Feuer, das jemanden erfüllt, oder wie ein Vogel, der über dem Chaos schwebt und es ordnet. Vater im Himmel, wir können dich nicht erfassen mit unseren Gedanken. Darum danke ich dir für das Kommen deines Sohnes, der einer von uns wurde, so dass wir uns dir nähern können. Und deswegen danken wir dir für deinen Geist, der in uns ist. Und wir beten, dass du uns durch diesen Geist Charakter schenkst, sodass wir selbst die Botschaft sein können. Das ist eine witzige Idee, dass du uns zu Botschaftern machst, weil wir sind nur Menschen. Aber gleichzeitig danke ich dir dafür, dass das deine Idee ist. Also lass uns bitte deine Realität erleben. Verändere uns und mach uns zu Leuten, in denen andere irgendwie dich erkennen. Amen.
Ah.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.